Offenbar. Dann fangen wir mal an. Ja, also, wir haben ja schon mal so ein bisschen, habe ich da ja mal so einen Tour de Force-Rundumschlag gemacht. Am Montag. Nochmal zur Erinnerung, also der Abschott war, am Ende haben wir lauter Materieteilchen, die alle Spinnen halb haben. Und die ordnen sich alle schön in drei Familien an, warum auch immer, das weiß keiner, das ist halt so beobachtet. Und dass es genau drei sind, also zumindest drei mit so ganz leichten Neutrinos. Standardmodell sind die masselos, aber heutzutage weiß man, sie haben eine Masse. Dann gibt es das berühmte Neutrino-Mixing. Aber das erzähle ich heute nicht, es gibt heute das Standardmodell in Reinform. Also es gibt drei Familien, jede enthält, das sind die Flavors, jede enthält zwei Sorten Quarks, up, down, in der ersten Familie und dann Leptonen, das eine ist ein geladenes, negatives, das ist das für die erste Familie das Elektron und noch ein dazugehöriges Neutrino. Das ist einfach zweimal kopiert. Ne? Das mittlere, das ist nach Massen geordnet, das ist Charm, Strange, Myon und Myon-Neutrino, Top-Bottom-Quarks und Tau-Neutrino. Dann alle Kräfte werden vermittelt erstmal durch Vektorbosonen, also Spin 1, Felder eigentlich, aber jedes Feld ist halt auch ein Teilchen, weil diese Feldquantisierung macht, wobei Teilchen echt in Anführungsstrichen ist. Ne? Und da gibt es halt für es gibt im Wesentlichen diese drei Kräfte hier und natürlich noch die Gravitation, aber die verstehen wir ja leider nicht so wirklich, also zumindest nicht als Quantentheorie. Die ART ist natürlich schon super genau, alles was so makroskopisch da mit Gravitation zu tun hat, wird da super mit beschrieben. Und naja gut, da gibt es einmal, die kennen wir ziemlich gut, zumindest von der klassischen Theorie, die elektromagnetische Kraft. Das elektromagnetische Feld, das hat halt ein entsprechendes Quant, ein teilchenartiges Ding, ein Photon. Und dann gibt es diese schwache Kraft, die hat, das Photon ist masselos und die Dinger sind massiv, aber auch so Spin-1-Bosonen. Und da gibt es geladene plus, minus und ein neutrales. Und die starke Wechselwirkung, das ist genau dasselbe Prinzip, ist auch sind eigentlich 8 Gluonen, kommen wir gleich noch genau drauf, weil die Farben, es gibt für jedes Quark noch 3 Farben. Und das Gluon verbindet immer einen Quark und einen Antiquark sozusagen, so eine Art Dipol. Und davon gibt es halt 8 Stück. Es gibt eigentlich ein neuntes, weil 3 mal 3 9 ist, aber 1 ist farbneutral, das tut nichts. Also von den 9 sind 8 physikalische Austauschteilchen, diese Gluonen. Und dann werden wir noch lernen, es muss auch noch ein Higgs-Boson geben und das entsprechende Feld, das ist verantwortlich für alle Massen. Weil ich darf nicht einfach Massen hin, kann ich auch machen, ich schreibe einfach Massen hin, hallo. Aber dann geht die Mathematik von dieser elektroschwachen vereinigten Theorie kaputt. Dann kommt sogar völlig Unsinniges raus. Also man muss die Massen irgendwie durch die Hintertür einführen, das macht man mit einem Feld. Aber jetzt hat jedes Feld, das halt entspricht auch einem Teilchen in dieser Quantenfeldtheorie, also kriege ich noch ein Higgs-Boson. Na gut, das sind alles, also wenn ich Masse sage, meine ich immer die invarianten Massen.
Okay, also die
Ruhe. Ja. Okay. Und erstmal die Theorie, wenn man die zusammenbastelt hier für diese elektromagnetische und die schwache Kraft, dann verbietet das erstmal von Hand. Ich kann immer jeden Teilchen, kann ein Feld in die Feldgleichung einen Massenterm schreiben. Aber wenn ich das mache für diese speziellen sogenannten Eichtheorien, auch diese Ws und Zs, wenn ich die einfach von Hand massiv mache, dann geht es halt schief, weil dann sind da Symmetrien verletzt, die hinter diesem Aufbau stecken und dann kann man die Theorie überhaupt nicht mehr sinnvoll interpretieren. Also muss ich irgendwie diese Symmetrien erhalten und Massen, und die kann ich halt generieren, indem ich ein Feld einführe, ein zusätzliches Spinullfeld, skalares Feld. Und naja, gut, da gibt es dann ein sogenanntes Vakuum an Kondensat, also der Vakuumwert von dem Feld ist nicht null. Das entspricht halt dem, dass der ganze Raum mit einem konstanten Higgs-Feld ausgefüllt ist. Und das macht die Massen sowohl für diese Ws und Zs, diese Austauschbosonen der schwachen Kraft, als auch für die Quarks und die Leptonen, hier unten die. Und im Standardmodell bleiben die hier, die Neutrinos, masselos. Und auch das Photon bleibt masselos. So ist das gebastelt. Das nennt sich spontane Symmetriebrechung. Da ist der Grundzustand nicht symmetrisch unter einer Transformation. Also es ist wie beim Magnet. Ganze Elektrodynamik ist unter Rotation invariant, tut sich nichts, wie ich das anordne. Das E und B, ja gut, die Komponenten transformieren sich halt wie ein Vektor. Aber es ändert sich nichts an der Physik, aber ein Magnet, da ist dann plötzlich eine Richtung ausgezeichnet, weil das ja eine Magnetisierung hat und das ist eine Richtung. Und das heißt, der Grundzustand, das ist halt für diese kleine Elementarmagnete im Eisen, da ist es energetisch günstiger, dass die sich alle in eine Richtung, also die Spins und damit auch ihre magnetischen Momente ausrichten. Das nennt man dann spontane Symmetriebrechung. Die ganzen Naturgesetze sind symmetrisch, aber nicht der Zustand, der Grundzustand. Und so ist das hier auch. Das Higgs-Feld hat einen endlichen Wert. Konstant überall, merkt man nicht viel. Das Einzige ist, es gibt den Teilchen, die Masse haben sollen, Masse. Und man kann das nicht machen, den Trick mit dem Feld, ohne dass am Ende wenigstens ein skalares Boson übrig bleibt als physikalisches Teilchen. Also die Excitations, die Anregungen von dem Feld, entspricht dann halt wieder Teilchen. Und das war das große Ding, warum man den LHC gebaut hat. Man hat halt, die waren alle entdeckt irgendwie. Ich glaube, das letzte war das Tau-Neutrino um 2000 rum und nur das Higgs war halt. Das Einzige, was man halt von dem Standardmodell nicht wusste, war die Masse vom Higgs-Boson. Und dann hat man halt den LHC gebaut und hat es tatsächlich gefunden. Das wiegt immerhin 125 GeV. Also ein ziemlicher Brocken, ist ungefähr so schwer wie ein Argon-Atomkern. Aber auf den Skalen ist es ein leichtes Higgs-Boson. Also
warum hat das eine Masse, wenn es quasi das ist, was eine Masse gibt?
Ja, weil das darf Massen haben, das darf von vornherein eine Masse haben.
Okay, das bei dem funktioniert, das
nur
bei den anderen.
Nur die anderen darf ich nicht einfach eine Masse hinschreiben. Okay. Weil sonst mache ich diese sogenannte Eichsymmetrie kaputt und dann damit die ganze Theorie sinnlos. Und das wollen wir nicht. Ja gut, halt, was war jetzt? Das ist ja wieder was. Jetzt hat er ganz, was hat er denn jetzt gemacht? Das hatte ich doch alles schon erzählt. Wo ist denn mein Bildchen? Ja gut, also das nur so im Hinterkopf behalten. Da, ja, also jetzt habe ich hier Up-Down, Charm-Strange, Top-Bottom-Quarks dann die Leptonen, Elektron, Myon, Tau und die dazugehörigen Neutrinos, diese Austauschteilchen, die die Kräfte machen und halt noch das Higgs, das ist da jetzt noch nicht so richtig drin, das halt denen die Masse gibt und es bleibt halt ein Higgs-Teilchen übrig. Dann hatten wir diese Symmetrien, ja, weil es gab dann irgendwie einen Haufen oder irgendwie so mit den 50ern, 60ern hat man angefangen, Beschleuniger zu bauen und hat dann da irgendwie gemerkt, es gibt nicht nur Proton, Neutron und Elektron, sondern einen ganzen Zoo von sogenannten Hadronen. Und die Idee war, und zum Beispiel Proton und Neutron sind ziemlich gleich schwer, 940 MeV oder sowas, aber das eine ist halt positiv geladen, das andere neutral, aber sonst sind die gleich. Also kann man mal sagen, ich führe einen künstlichen Spin ein, einen sogenannten Isospin, Ja, die Isotopenspinnen, das ist halt einfach wie beim chemischen, beim Periodensystem, die sind am gleichen Ort, also haben gleiches, also im Periodensystem ist es Z, da haben sie verschiedene Masse, aber hier ist es halt, sie haben gleiche Masse, aber verschiedene Ladung. Ja, da hat man halt gesagt, das ist im Grunde ein Teilchen mit einer neuen Teilchen, neuen Quantenzahl Isospin plus minus ein halb. Proton hat plus ein halb, Neutron minus ein halb, kann man einfach so festlegen und mal gucken, wie weit man damit kommt. Und dann, wie gesagt, es gab dann einen Haufen mehr. Also es gab, plötzlich gab es auch Strange-Teilchen, die haben sich anders verhalten. Deswegen Strange, also irgendwie fremd oder seltsam. Ja. Und dann ist halt der Gell-Mann draufgekommen, das kann man alles anordnen, nicht mit einem SU2, also Spin up down, sondern mit einem Ding, das 3, also 3 in einen Vektorraum mit 3 Dimensionen und da die Drehung in diesem Raum, das nennt man SU3, Special Unitary Group, also das sind die dieses Produkt ungeändert lassen, ja, das ist, das haben wir ja gemacht, also das ist einfach, wenn ich hier jetzt sowas habe, das ist ein komplexer Vektorraum und dann war dieses Skalarprodukt, wie nenne ich es, Psi und Phi, das war dann halt einfach hier Psi1 Stern Phi 1, Psi2 Stern Phi 2. Das war die Geschichte mit diesem Konjugiertkomplex. Und wenn ich jetzt alle Drehungen da, also alle mal 3x3 Matrizen, so dass das kann ich auch schreiben, wenn ich das hier, diese Spalten nehme, kann ich das auch schreiben als Psi adjungiert Phi. Ja, adjungiert heißt transponieren, also aus der Spalte wird eine Zeile und noch konjugiert komplex. Und wenn ich das mache, dann kann ich mir überlegen, dann muss ich, man kann nicht Matrizen finden, sodass immer Psi Strich transponiert Phi Strich, das ist dann natürlich, wenn ich was transponiere bzw. adjungiere, dann kehrt sich die Reihenfolge um und es wird adjungiert. Und das Phi Strich ist halt U Phi. Und das soll sein, das soll halt dieses Skalarprodukt nicht ändern. Und das heißt halt, dass U Dagger U gleich 1 ist. Und das kennen wir, das sind die unitären Transformationen. Und das kann man sich überlegen, da gibt es dann halt, man kann sich überlegen, das hier sind so und so viele Beschränkungen, man hat insgesamt 9 komplexe Zahlen für eine 3x3 Matrix. Und dann findet man halt raus, eigentlich hat man 9 unabhängige Variablen für U, irgendwie sowas wie Drehwinkel abstrakter Art. Und dann gibt es noch die S. S heißt immer Special, das heißt immer mit Determinante 1. Ja, und das ist diese SU3, die hat 8 unabhängige, das nennt man dann infinitesimale Erzeugende. Ja. Und dann kann ich halt, gut, jetzt kann ich halt mir denken, das hier sind irgendwie die Flavor-Zustände von Quarks. Ja, damals hat man nur 3 gehabt, up, down und dann halt neu entdeckt, strange. Jetzt hat man mal, hat der Gell-Mann gedacht, naja, dann denke ich mir mal was aus. Ja. Kann ja mal sein, dass man sowas wie Isospin auch für 3 Dinger machen kann. Und naja, da kamen raus, ausgerechnet die Dinger hier, die sieht man gar nicht in der Natur, diese Quarks. Ja. Aber da gibt es halt dann, na gut, und dann in dieser SU3, in der SU2 kann ich nur eine Matrix, die meistens Sigma Z, diagonalisieren und da bei SU3 kann ich 2 auf einmal, weil 2 kommutieren Und dann kann ich die diagonalisieren. Da gibt es halt einmal den Isospin. Ja, wenn ich nur die oberen beiden betrachte und alle Trafos, die nur die oberen beiden transformieren, habe ich den Isospin als Untergruppe, nennen wir das, also als Trafo. Also eine Gruppe sind alle Trafos, die da in diesem, ja, in dieser algebraischen Eigenschaft bleiben. Ja, kann ich natürlich die nehmen, die die 3 oder die Strange-Komponenten nicht ändern, dann bin ich halt bei einer SU2, das ist der normale Isospin. Und dann gibt es halt eine zweite Matrix, die halt die Strangeness mit involviert. Und halt reine Isospin-Teilchen, Strangeness 0, sind halt in dieser ersten Generation up-down und dann das Strange, das gehört schon zur zweiten, das wusste man aber damals nicht, dass es noch mehr Quarks gibt. Da hat man nur die 3 gehabt und dann diese Matrizen, die haben Eigenwerte, ja, das kennen Sie von dem Spin, dem SU2, da gibt es halt plus oder minus ein halb. Und das sind halt hier die beiden Zustände. Ja. Und dann sagt man halt, gut, das mit Isospin minus ein halb, das ist das Down, hat auch minus ein Drittel Ladung. Dass halt die Quantenzahlen immer die Flavorzahlen, die Vorzeichen sind immer dieselben wie für die elektrische Ladung. Also immer alles, was in Down ist, Down, Up, Down, also Up, Strange ist auch ein Down-artiges, ja, es hat auch negative Ladung, entsprechend ist auch die Strangeness negativ. Und das U, das hat Plusladung, hat auch den positiven Isospin. Dann sieht man schon, naja, wenn ich jetzt habe ich eigentlich zwei Quantenzahlen im Spiel, nämlich einmal elektrische Ladung und diese Strangeness, die sind beide erhalten. Na gut, bei Up-Down, wenn ich da die Antiteilchen nehme, sehen genauso aus, haben halt umgedrehte Quantenzahlen, also Ladungen werden umgedreht, dann hat das Up. Quer heißt immer Anti, das hat minus 2 Drittel und minus ein halb Isospin. Ist gerade gespiegelt. Ne? Down quer hat halt plus ein halb Isospin, ein Drittel Ladung. Entsprechendes Strange Quark. Ja, aber das hier sieht aus wie das. Wenn man nur die beiden oberen hätte, dann wären U's und U-Quers, wäre diese Flavorgruppe gleich. SU2, aber hier habe ich noch eine andere Darstellung, wo diese dritte Quantenzahl halt plus 1 ist statt minus 1. Also diese SU3, da ist die eine Darstellung, wenn ich die Psis nehme, verschieden von der Darstellung, wenn ich Psi-Stern nehme. Ja, immer, ich komme immer vom Teilchen zum Antiteilchen, ist immer ein konjugiert Komplex von diesen Wellenfunktionen mit verknüpft. Ne? Also deshalb hat man hier, also die Quarks haben eine Darstellung für diese Flavor und die Anti-Quarks eine davon verschiedene. Das muss man sich merken und dann, ja, dann kann man alles so anordnen. Jetzt die Dinger hat man aber bis heute noch nicht irgendwie frei isoliert da rumschwirren sehen. Was halt passiert ist, die bilden halt irgendwelche gebundenen Zustände, die sogenannten Hadronen. Hadronen heißt schwer, obwohl da sind ein paar auch gar nicht so schwer, weil zum Beispiel dieses Pion, das wiegt nur 140 MeV. Das ist, also die typische Skala ist halt ein GeV oder so eine Masse von einem Proton, 938 MeV oder sowas. Das ist halt besonders leicht, aber das hat schon auch seine Gründe. Aber jetzt kann man sich denken, na gut, ich kann, also die Idee war, es gibt einmal die Mesonen, die sind immer ein gebundener Zustand aus einem Quark und einem Antiquark. Ja, da gibt es die Pionen, die sind irgendwie aus den zwei Leichten gebastelt. Ja. Gibt das Negative, das hat ein Down, das hat minus ein Drittel und ein Anti-Up, minus 2 Drittel, also hat das minus eine Ladung. Ja, es kommen drittelzahlige Ladungen auch nicht frei vor. Das ist auch lustig. Ja. Die sind halt hier zusammengebunden und ich kriege die nicht getrennt. Ja, wenn ich das probiere, ich muss so viel Kraft aufwenden, also starke Kraft zusammen, muss ich so viel Kraft aufwenden, dass statt die auseinander zu trennen, mache ich neue. Ja, das ist, ich stecke als mehr Energie rein und dann kriege ich die aber nicht auseinander wie so ein Gummiband, sondern es entstehen neue solcher Mesonen, nennt man die. Ja? Also die Quark-Antiquark-Zustände sind Mesonen. Oder ich kriege auch mal Baryonen. Aber der Witz ist, der Gell-Mann konnte mit dieser SU3-Idee konnte er die anordnen. Ja? Das kann man alles mathematisch jetzt, jetzt bastel ich mir solche Zustände aus einem Down und, also aus einem Quark und einem Antiquark mit Up-Down-Strange zusammen, kriege ich hier neun Zustände und da kann ich wieder gucken, wie wirken da diese Rotationen, diese unitären. Es gibt wieder eine Darstellung, nennt man das, von der Gruppe. Und da sind halt da 8 bzw. 9. Das 9. tut nichts, das macht nur eine Phase. Und das macht ja nichts. Also ich ordne die jetzt in sogenannte SU3-Multiplets an und da kriegt man halt raus, hier gibt es halt schon mal 8 bzw. 9 Stück. Und naja gut, die hatten halt Namen und naja, in dem Schema kann ich die da halt anordnen. In diesem ISO-Spin, I3, das ist halt die Z-Komponente von dem ISO-Spin. Und dann, wenn man ein Halb plus ein Halb, kann man sich überlegen, kriegt man 1. Also dann kriegt man sowas wie Spin 1 und das hat 3 Zustände, plus, minus 1 und 0. Ja, und da habe ich also ein Pion mit minus 1 Isospin, das ist das Negative. Dann habe ich ein Pion mit 0 Isospin, das hat Ladung 0. Das ist sowas, eine Mischung aus U quer U und D quer D. Und das Pi plus ist entsprechend halt, halt ein D quer U, ist halt positiv geladen. Und dann gibt es halt noch die Teilchen mit Strangeness. Und es gibt halt ein zweites mit allen Quantenzahlen 0, das nennt sich Eta, das hat Isospinnen halb und Strangeness 0. Und ja, und halt diese Kaonen. Und das Lustige ist, es gibt ein Kaon, ein neutrales Kaon, das hat Strangeness 1, ungeladen, und es gibt aber auch ein ungeladenes mit Strangeness minus 1. Also das Ding sind zwei verschiedene Zustände weil die, oder verschiedene Teilchen, weil die unterscheiden sich um die Strangeness-Quantenzahl, sind aber elektrisch neutral. Und es verbietet nichts, dass die sich hier ineinander umwandeln. Das ist lustig da, dass die schwache Wechselwirkung tut die auch mixen. Ja, weil wenn ich ein K0 und ein K0 bar habe, sind alle Quantenzahlen 0. Ja, wenn ich K0 hat Strangeness 1 und K0 bar Strangeness minus 1, hat insgesamt Strangeness 0. Und es hat Isospin plus, minus, ein halb, ist auch 0. Und die, also wenn ich dann das System aus K0 und K0 quer nehmen, können die beliebig, weil alle Quantenzahlen, da gibt es nichts, was verbietet, dass die ineinander, sind auch exakt gleich schwer, die sind Antiteilchen zueinander. Genau wie die hier, die sind alle Antiteilchen zueinander. Und die sind strikt neutral. Genauso geht es mit Baryonen, das sind Zustände aus 3 Quarks. Kann man auch wieder überlegen, da gibt es auch solche Diagramme mit 8 bzw. 9 Teilchen. Das nennt man dann Oktett. Es gibt auch höhere. Aber hier, das ist so das Niedrigste, da ist unser altbekanntes Proton-Neutron. Das ist nicht strange, weil es halt bekannt war, es ist halt nicht strange. Und hat halt hier den, die alte Theorie vom Heisenberg-Isospin plus minus ein halb. Und dann kann man das Spielchen machen. Ja. Und hier hat man die Anti, man kann dasselbe Diagramm, wenn man es einfach spiegelt alles, dann hat man noch so ein Oktett für die Antibaryonen. Die bestehen dann halt aus 3 Antiquarks. Und solange man nur starke Wechselwirkung anguckt, sind die total symmetrisch alle. Die haben alle die gleiche Masse. In Wirklichkeit nicht, weil es gibt noch andere Wechsel, wie die elektromagnetische, die macht diese Isospinsymmetrie so ein tiny bisschen kaputt. Deswegen ist das Neutron ein bisschen schwerer als das Proton und zerfällt entsprechend auch halt schwach. stark kann es nicht ineinander zerfallen, weil dann die, der Isospin nicht erhalten wäre. Aber schwach darf es zerfallen, weil das macht diese Isospin-Symmetrie kaputt. Ja, deswegen gibt es Beta-Zerfall. Neutron zu Proton plus Elektron und Antielektron, Antineutrino. Ja. Es muss immer auch Leptonenzahl. Das hatten wir aber letztes Mal schon. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn man nämlich aufpasst, naja, was habe ich denn hier? Ich glaube, hier sieht man es jetzt gar nicht. Nee, das ist leider hier nicht drin. Also es gibt ein Teilchen, das besteht aus 3 S-Quarks. Und naja, jetzt, das ist ein Problem, weil die Quarks sind alle spinnenhalb, also sind sie Fermionen. Da gibt es dieses Spinnstatistiktheorem. Und das müssen halt Fermionen sein und die sollen da im Hotel nie im gleichen Raum wohnen. Und ja gut, das geht also irgendwie nicht. Ja. Wenn ich nur Flavor habe, die haben alle Isospin 0, die kann ich nicht irgendwie da zusammenbasteln. Ja. Aber na gut, was war die Idee? Hat man gesagt, aha, ja, die sind identisch, aber es kann ja noch eine Quantenzahl geben. Die für alle, total alles symmetrisch, es gibt nur halt von jedem Quark-Flavor, in dem Fall von jedem S-Quark, gibt es noch eine Quantenzahl, die hat man dann Farben genannt. Rot, Blau, Grün, das kennen Sie von der Farbmischung da am Computer, wenn wir Rot, Gelb, Grün gleichen Anteilen alle auf 255 setzt, kommt Weiß raus. Und das ist die, das ist auch die Regel, also diese Farbladung, alle Objekte, die wir sehen, sind farbneutral, sind weiß. Ja, und dann kann ich haben, und das erklärt auch, warum die Mesonen immer Quark-Antiquark sind. Ja. Das dann Rot und Antirot gibt auch weiß. Ja. Und hier hat man halt 3 Farben, Rot, Rot, Grün, Blau und auch weiß. Ja, man muss nur einfach so lange rumbasteln, hoffen, dass die Natur gutmütig ist und sich in so mathematische Symmetrien einordnen. Das tut sie halt.
Das heißt, es verwirklicht, weil man hat das einfach theoretisch sich überlegt, dass es ja gehen würde und dann versucht es nachzuweisen.
Ja, man hat sich einfach überlegt, wie geht das, wie passt das alles zusammen. Man hat halt immer auch immer höhere Energien, dann gab es immer mehr Teilchen, aber man hat auch die Eigenschaften von denen. Und die Symmetrien, das ist der Witz, zu jeder solchen Symmetrie gehört ein Erhaltungssatz. Das ist dieses Noether-Theorem. Das ist, haben wir jetzt leider nicht geschafft, das zu machen. Die Theo 1er quäle ich gerade damit in der Mechanik, weil das finde ich schon schön. Das hat irgendwas Ästhetisches. Ja. Können Sie ja mal in das Theo 1-Skript gucken. Da. Es ist noch nicht so ganz fertig, aber da steht das drin. Also zu jeder zum Beispiel Translationsinvarianz gibt Impulserhaltung und so weiter. Und diese SU3, die gibt halt die Erhaltung von irgendwelchen ladungsartigen Quantenzahlen. Ja, bei der Elektrodynamik ist es einfach die Phase von der Wellenfunktion. Ja, weil ich kann da alle die Erwartungswerte und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten sind ja unabhängig von dieser Phase. Und das ist auch eine Symmetrie. Die Schrödinger-Gleichung erfüllt die auch. Ja, ich weiß genau, wenn ich die Phase da passiert der nichts. Ja, das ist trivial. Da. Die ist damit verträglich, anders gesagt, die Bewegungsgleichung. Und dann, na gut, und wenn ich dann halt sage, naja, was ist denn das für eine, wenn das eine Symmetrie ist, muss es einen Erhaltungssatz geben. Und da kommt raus, wenn man das elektromagnetische Feld mit da dran koppelt, das haben wir ja gemacht, ja, im Hamilton, ist ein bisschen versteckt da, das habe ich nicht so explizit gemacht, aber da kommt raus, das ist gerade die Erhaltung der elektrischen Ladung. Und die brauche ich ja für die Elektrodynamik. Ja. Und das ist wieder, und wenn ich eine erhaltene Ladung habe von so einer Symmetrie, dann kann ich auch so ein sogenanntes Eichboson, also so Spin-1-Austauschteilchen einführen. Und so funktioniert das. die ganze Idee. Man muss nur die Symmetrien finden. Ja. Oder man hat auch irgendwie gehabt ein Teilchen, Theta und Tau haben sie das genannt, das ist nicht das Tau-Lepton. Heute sind das halt die Kaonen, die Neutralen, und das eine ist halt zu 3 Pionen, das andere zu 2 Pionen zerfallen. Jetzt muss man wissen, das Pion ist ein pseudoskalares Feld. Also das ändert unter, wenn ich Raumspiegelungen angucke, das Vorzeichen. Normaler Skalar tut sich nichts. Ja. Und naja, wenn jetzt alles spiegelsymmetrisch wäre, ja, in der Welt, dann könnte das nur entweder zu 2 Pionen zerfallen, weil dann wäre es ein gerades Teilchen, oder in 3. Dann wäre es selber auch ein Pseudoskalares. Ja. Aber es sind beides zerfallen. Und da kam man halt drauf, dass die schwache Wechselwirkung die Parität verletzt. Und so mussten die sich halt dann daran hangeln. Und wie sehen diese Wechselwirkungen aus dann? Ja? Die müssen dann zu diesen Symmetrien passen. Und so hat sich das immer, das war irgendwie ein tolles Beispiel, wie immer Theorie und Experiment zusammengewirkt haben, um dieses Standardmodell zu basteln. Ja gut, und jetzt hier die Farbe. Ja? Also das war die Lösung, die kommen in 3 Farben vor und die sind sonst absolut gleich. 3 Farben ist wieder so eine SU3, aber nicht die Flavor SU3, sondern die Farb-SU oder Color SU3.
Das ist aber komisch, warum sind die Farben jetzt hier rot, gelb, blau?
Sollen sie ja, rot, gelb, blau.
Ja, das ist rot, grün, blau.
Sie hatten mal grün gesagt, aber
ich ja. Nee, es ist rot, gelb, blau.
Ah, okay.
Habe ich.
Ja,
die Grund, sollen die Grund, die normalen, RGB heißt es ja, rot, gelb, blau.
Rot-grün-blau.
Nee, rot, grün, blau?
Das ist ja additive Farbmischung, ist rot, grün, blau.
Also ich kenne es aus der LED, dann machen sie auch rot, grün, blau.
Ja, deswegen.
Dann muss ich das korrigieren. Ich bringe das immer durcheinander. Rot, grün, blau und Magenta, wie ist das, M, egal. Also es soll rot, grün, blau sein, die normale Farbe. Also es ist ja auch nur so eine.
Ja, ja, klar.
Ist natürlich nicht wirklich Farbe. Ja. Aber diese Farbsymmetrie, die ist. Also dadurch, dass dass ein S-Quark in den 3 Farben sich durch außer die Farbe nichts unterscheiden lässt, das ist so eine Symmetrie. Und genau diese Symmetrie nutzt man halt, um die starke Wechselwirkung zu beschreiben. Man sagt dann, man eicht diese Symmetrie und dabei führt man halt die Vektorbosonen ein, die die Kraft vermitteln. Das sind die Gluonen. Da gibt es halt 8 Stück. Also ich habe 3 Farben. Gluonen verbinden immer Farbe und Antifarbe, Quark, Antiquark. Kommt so raus wegen der Symmetrie. Und dann habe ich insgesamt erstmal naiv 9. Aber es gibt halt eine Quark-Antiquark-Kombination, die absolut neutral ist. Und die tut nichts, weil koppelt nicht. Ja, also ich habe 8 Gluonen. Und das Ganze nennt sich dann Quantenchromodynamik. Und jetzt ist halt die Frage, wieso gibt es keine freien Quarks? Das ist natürlich alles gestohlen irgendwo. Da gibt es tonnenweise schöne Sachen. Also da waren. Ich mache Ihnen noch mehr. Ich habe schon ein paar Referenzen reingemacht, aber ich mache Ihnen noch mehr. Also da kann man Tonnen tolle Sachen finden, halt auch für die Schule aufbereitet. Also vor allem dieses Teilchenwelt, da das ich ja letzt schon erwähnt habe, das ist wirklich sehr, hat man sich viel Mühe gemacht. Und naja, das hatte ich vorhin schon mal erzählt, wenn ich jetzt hier probiere, da weiß ich, habe ich ein Meson. Das ist aber auch blau. Ja gut, anti-blau ist, glaube ich, gelb. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein blaues Quark und ein gelbes, also das ist dann das anti-blaue Quark und das ist gelb. Zusammen sind sie weiß und wenn ich die auseinanderziehe, da haben die eine super starke Kraft. Das ist wie so ein Gummiband. Das ist nicht so wie bei der, das ist auch sowas. Das ist nicht wie bei der Elektrodynamik. Da ist ja alles Coulomb, ist zwar auch ziemlich langreichweitig, aber sie wird schwächer, aber hier, die wird nicht schwächer. Das liegt daran, dass bei den Also man kann sich so vorstellen, bei den Photonen oder dem elektromagnetischen Feld, das hat selber keine Ladung. Ja, wenn ich ein freies Feld habe, ist eine lineare Maxwell-Gleichung ohne Ladung und Ströme, ist eine lineare Theorie. Die Felder mischen nicht durch die Bewegung, das heißt, die sind freie, die sind ungeladen, wechselwirken nicht. Aber die Gluonen kann man sich vorstellen wie ein Dipol, ein Farbdipol, Farbe, Antifarbe, die wechselwirken. Das ist, weil diese Gruppen, die einen sind abelisch, also da kommen diese U's, kommutieren nicht. Phasenfaktoren kommutieren, das ist der Unterschied. Deswegen haben die Gluonen eine Selbstwechselwirkung, die Photonen nicht. Und das konspiriert aber so, da ist man auch gar nicht schnell drauf, also immerhin, 73 ist man da drauf gekommen. Wie kann ich das erklären? Ganz streng genommen kann ich es theoretisch eigentlich nicht erklären, weil das ist jetzt starkes Zeug. Also, und diese ganzen Quantenfeldtheorien kann ich nur störungstheoretisch, wenn ich auf Papier rechnen will, analytisch nur Störungstheorie. Fängt man an, alle Teilchen sind nicht wechselwirkend und dann macht man Entwicklungen in den Kopplungen. Ja, und besser kann man es nicht. Aber wenn die Kopplung natürlich stark wird, diese Wechselwirkung, dann ist die Entwicklung Quatsch, ja, weil dann alle die nächste Ordnung genauso groß ist oder noch größer als die vorherige. Und das ist dann ein sogenanntes nicht-störungstheoretisches Phänomen. Aber was man festgestellt hat mit dieser Störungsrechnung, ist, dass die Kraft eben für größere Abstände stärker wird. Und das weist darauf hin, dass nicht was das auseinanderziehen will, immer mehr Kraft, wie so ein Gummiband, also brauche ich immer mehr Kraft, muss ich immer mehr Energie reinstecken. Und statt da jetzt die Quark-Antiquark-Paare auseinanderzukriegen, mache ich neue. Die machen sich wieder zu einem Meson zusammen. Wir haben immer noch keine freien. Also die Kraftteilchen tragen selbst, das war das, das Gluon trägt selbst Farben und deswegen verhält sich das so total anders als die elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist auch so was Ähnliches, ja. Da ist es richtig, gell? Ha, ich muss überall grün machen. Ja, und halt gut, und wie gesagt, diese Farbsymmetrie, das nennt man dann lokal, also man hier ändert man einfach, mischt man diese Zustände an jedem Ort in gleicher Weise zusammen, aber wenn ich diese Mischung abhängig von Raum- und Zeitkoordinaten mache, nennt man das lokale Symmetrie. Und damit aus dieser globalen Symmetrie, wo diese U's nicht von X abhängen, eine lokale Symmetrie wird, muss ich Vektorbosonen einführen. Und das sind diese Eichbosonen, nennt man die. Das nennt man Eichung, warum auch immer. Deswegen heißen die Eichbosonen, die sind immer Spin-1-Zeichen und die machen diese Wechselwirkung. Also ich kann Wechselwirkungen raten, indem ich irgendwelche Symmetrien eiche, indem ich die lokal mache. Und dann mal gucken, was rauskommt. Das haben unter anderem diese drei Herren gemacht, Groß, Wilczek und Politzer. Und wenn man da jetzt mit dieser Störungsrechnung dran geht und dann da diese, das hatte ich ja letztes Mal schon, da gibt es dann auch hier so Zeug, ja, so. Weiß ich, wenn ich hier Quarks habe, gibt es hier so Diagramme oder es gibt, die Gluonen können auch wechselwirken, so Diagramme und so weiter, die sind alle divergent. Wenn man es naiv macht, muss man renormieren, ja, das wären hier Massen für Gluonen oder Gluonen können keine Masse kriegen, aber das ist ein Detail. Aber jedenfalls muss man die an irgendeiner Energieskala muss man die definieren. Wie groß ist die physikalische Masse? Und ich muss dafür mathematisch zwingend eine Energieskala einführen, die sogenannte Renormierungsskala. Und dann erinnern Sie sich, Delta X mal Delta P größer gleich H quer halbe, also große Impulsüberträge entspricht kleinen Abständen. Und naja, also wenn ich Jetzt zeigt sich aber, wenn dieses, diese Renormierungsskala, ja, wenn ich jetzt gucke, ist es dasselbe, man kann mal für die, sieht aus wie in der Elektrodynamik. Hier so ein Gluon und ein Quark-Antiquark. Das ist hier der elementare Vertex. Und hier ist halt eine Kopplungskonstante. Oder halt, man definiert sich auch, also die starke Kopplungskonstante, man definiert sich dann auch immer sogenannte Feinstrukturkonstanten. Das ist wie diese Sommerfeldkonstante in der E-Dynamik. Und das trägt man dann immer auf, weil es kommt raus, man hat immer so für physikalische Diagramme immer Paare von so Vertices, also kommt immer G-Quadrat vor, also hat man effektiv eine Entwicklung in G-Quadrat und dann macht man halt noch ein 4Pi dazu und dann hat man dieses Alpha S und dann kann ich jetzt gucken, na gut, ich kann ja mal sagen, ich renormiere das mal bei einer Skala hier von 100 GeV. Und den Zahlenwert kriege ich nur raus, wenn ich irgendwelche Sachen messe. Ich kann ja aus den Diagrammen irgendwas Beobachtbares ausrechnen und daran fitte ich meine ganzen Parameter, unter anderem diese Kopplung. Und da kommt halt raus, wenn ich bei 100 GeV das mache, dann bin ich hier, weiß ich, 0,1 und da, na, das ist relativ klein, kann ich Störungsrechnung machen. Und jetzt kommt halt raus, die Mathematik von dieser Störungsrechnung sagt einem auch, was passiert, wenn ich diese Skala ändere. Und wenn man das macht, dann kommt raus, dass die kleiner wird, je größer ich diese Skala wähle. Das heißt, erstens, meine Störungsrechnung funktioniert für Stöße mit großem Impulsübertrag. Und dann, das ist halt unintuitiv, je größer das wird, das Inverse davon nach der Unschärferelation ist die Auflösung im Raum. Also sprich, je näher ich irgendwie komme bei dieser Streuung, desto kleiner wird diese Wechselwirkung. Das ist ja sowas wie die Wechselwirkungsstärke. Ja? Und das war was, kannte man nicht. In der QED ist es andersrum. In der Elektrodynamik wächst halt die wächst halt diese Kopplungskonstante. Ja, irgendwie, wenn wir hier so rumwuseln bei sehr kleinen Energien, ist er 1 über 137, das ist diese berühmte Feinstrukturkonstante. Und irgendwie hierbei, das sind diese Z-Massen, die sind bei 90, da gibt man es immer an, ist es 1 über 128. Das heißt, da wird die Kopplung stärker, je näher ich komme. Kann man sich vorstellen, dass man in diesem Vakuum sind ja diese ganzen fluktuierenden virtuellen Ladungen und die umschirmen halt eine Ladung ab. Ja, wenn ich hier irgendwie ein Elektron habe, ja, da habe ich hier minus E, ein E und hier, na gut, und dann habe ich hier so virtuelle Fluktuationen drumherum. Und da bei der QED, das ist anschaulich. Ja, wenn ich ein Elektron auch in ein reales Plasma aus Plus- und Minusladungen bringe, dann kommen die Plusladungen ein bisschen näher dran, weil das ja anzieht und die negativen ein bisschen weg. Also schirmt das die Ladung ab. Also wenn ich da draußen gucke, sehe ich effektiv weniger Ladung. Wird die Kopplung also schwächer. Und weil aber die Gluonen bei der QCD wechselwirken, die haben genau das Gegenteil. Da ist der Effekt, verstärkt die. Es ist schwer an, es ist nicht sehr anschaulich vorstellbar. Ja, aber es ist völlig, hat man auch nicht erwartet. Ja. Gibt es einen wunderschönen Artikel von Wilczek da in Physics Today, da hat er dann geschrieben, also sie haben einen Nobelpreis gekriegt hier, ne? Und hat er geschrieben, naja, also hat er erst gedacht, das kann nicht stimmen, ne? Ich habe einen Vorzeichenfehler gemacht oder so. Ne? Aber der Gag war, das war halt gerade der Witz. Ja, das nennt man asymptotische Freiheit, also asymptotisch hohe Energien wird die Kraft immer schwächer. Und das war halt ein Nobelpreis wert, weil das zeigt irgendwie, warum dieses Confinement, also dieser Farbeinschluss, warum gibt es keine farbigen Objekte als freie Teilchen. Und da sieht man, das hier sind auch Messungen von dieser Kopplung, der starken Kopplung, da sieht man, das stimmt mit der Theorie gar nicht schlecht. Ja, dafür gab es halt, wie gesagt, einen Nobelpreis. Ähnlich ist das mit dem elektroschwachen Standardmodell. Das ist auch so eine lokale Eichsymmetrie. Und da gibt es halt nicht nur diesen Isospin von der starken Kraft, sondern auch einen Isospin von der schwachen Wechselwirkung, ja, also Weak Interaction Isospin. Ja, das ist zum Beispiel, also so ein Duplet ist zum Beispiel ein Up- und ein Down-Quark. Das sind nicht genau dieselben, ja, die mischen auch, aber das ist, oder schöner ist es beim Lepton, Elektron und sein Neutrino zusammen bilden halt ein Weak Isospin-Doublet. Aber nur, das ist auch schwitzig, man kann die Teilchen in links- und rechtshändige Teilchen aufteilen. Das ist einfach bei masselosen Teilchen, wenn ich den angucke, den Spin in Richtung ihres Impulses, dann kann das eine positive oder negative Zahl sein. Ja? Also wenn ich, also man bildet dann sowas, P Punkt Sigma durch P-Betrag, Sigma-Betrag. Und das ist halt plus oder minus 1 für masselose Teilchen. Ja, da gibt es zwei Einstellungen, weil für jeden Spinnenhalb gibt es halt in jede Richtung zwei Einstellungen. Und ich kann als Richtung den Impuls nehmen. Und ich kann ein Teilchen auch nie überholen, wenn es massenlos ist, weil es fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, in jedem Bezugssystem bleibt so ein Spin, das nennt man Helizität, also die Spinkomponente in Richtung vom Impuls normiert. Und ja, und dann nennt man halt entsprechend, wenn das mal ein Impuls ist, dann heißt positives Helizität, da irgendwie spinnt das Ding so. Dann sind sie nämlich, Sigma und P sind gleichgerichtet. Und dann rechte Hand, das heißt, das spinnt so. Und wenn es negativ ist, ist es gerade umgedreht. Dann ist es linkshändig. Ja? Wenn es so wäre, dann wäre der Spin, aber ich muss ja mit der rechten Hand es wählen, also ist der Spin da gerade entgegengesetzt. Also minus 1 heißt links und plus 1 rechtshändig. Also es gibt links- und rechtshändige Spinnenhalbteilchen. Und wenn die masselos sind, dann sind die auch, die sprechen nicht miteinander als freie Teilchen. Nur sobald ich einen Massenterm hinschreibe, mischen die. Deshalb massive Teilchen verletzen, das nennt man dann chirale Symmetrie. Die verletzen das, die Massentherme, die mischen links- und rechtshändig. Also sind die erstmal massenlos und ich mache diese chirale Symmetrie lokal. Darf ich aber keine Masse für die Elektronen oder was auch immer einführen, sonst mache ich die Symmetrie kaputt. Dann gibt es noch eine schwache Hyperladung. Die zusammen geben dann diesen Isospin und die wird da gemixt und das gibt dann sowas wie die drei, also es gibt vier Eichbosonen erstmal. Ja, SU2 ist ein 3, ist wie Drehung, hat man drei Freiheitsgrade, drei Winkel. Oder halt irgendwie Drehwinkel und Einheitsvektor für die Drehachse. Und U1, das ist immer ein Parameter, eine Phase. Also hat man insgesamt vier Eichbosonen. Und die sind, wenn man das einfach macht, auch erstmal masselos. Ja, aber diese Ws und Zs, die sollten Masse haben, weil diese Wechselwirkung sehr kurzreichweitig ist. Ja. Wenn ein Teilchen Masse hat, dann kriegt man statt dem Coulomb-Potential, ja, also wenn ich masseloses Teilchen habe, zum Beispiel ein Photon, da kriege ich ja als statische Ladung kriege ich ja irgendwas wie Q durch R. Ja, das war das Coulomb-Potential einfach. Ne? Und wenn man ein massives hat, halt weiß ich, W und Z, dann kriegt man sowas Ähnliches, nur noch mit mit so einem Exponentialfaktor dabei. Ne? Und das Ding ist natürlich, das fällt ja wie ein Stein gegen das, weil das ist eine Exponentialfunktion. Hier muss man irgendwas noch hinschreiben, da das ist dimensionslos wird. Nee, m mal, ach was weiß ich. Wir machen natürliche Einheiten, dann sind Massen und Energien und Impulse alles gleich und Längen sind 1 durch Impulse und dann passt es. Ja, es geht nur ums Prinzip. Also, und naja, die Eichbosonen, die von der schwachen Wechselwirkung, die sollen so kurzreichweitig sein, dann die sollen eine Masse haben. Und halt auch meine Elektronen und Quarks sollen Masse kriegen. Und das verbietet aber diese Eichsymmetrie, weil das eine chirale Symmetrie ist. Nur die linkshändigen Fermionen koppeln an die schwache Wechselwirkung und nur die rechtshändigen Anti-Quarks oder Fermionen. Ne? Und das U mischt sie und ja gut, also und das war aber der Trick, ich führe ein Feld ein, das Higgs-Feld und mache alles weiterhin symmetrisch, das kann ich mathematisch so machen. Und mache aber das, die Theorie so, dass dieses Higgs-Feld, dass der Grundzustand nicht null ist. Und wenn der nicht null ist, dann ist er nicht mehr symmetrisch unter diesen Drehungen, aber die ganze Dynamik bleibt symmetrisch. Und das gibt einmal den Lepton- und Quarksmassen, wie es sein soll, aber halt auch den von dieser SU2. Das mischt die SU2 und die U1 und dann bleibt, also dann werden aber, dann wird das aber so, dass der Grundzustand ist nur noch symmetrisch unter einer anderen U1 und dies ist die U1 von der elektromagnetischen Wechselwirkung. Ja, also man macht dieses SU2 weak isospin Kreuz U1 weak hypercharge wird gebrochen zur U1 elektromagnetisch. Das heißt, 3 von den 4 Gruppen Freiheitsgraden sind die Symmetrien versteckt nur noch, weil der Grundzustand nicht symmetrisch ist. Und dann sagt einem die Mathematik, was passiert? 3 von meinen 4 Eichbosonen kriegen eine Masse. Ist auch gut so, das sind genau W und Z. Ja, W plus, W minus und Z sind 3 Eichbosonen und das Photon lassen wir lieber masselos, weil das ist mit einer super Genauigkeit masselos. Wie lange habe ich? Ich bin schon wieder über die Zeit, oder? Eieiei, ich schwätze zu. Aber es macht ja nichts. Gut, dann machen wir nächste Woche gleich das Wu-Experiment. Ist ja auch schön, mal ein Experiment. Ja, dann.